Die Leute von Söldwyla haben bewiesen, dass eine ganze Stadt von Ungerechten oder Leichtsinnigen zur Not fortbestehen kann im Wechsel der Zeiten und des Verkehrs. Die drei Kammacher aber, dass nicht drei Gerechte lang unter einem Dach leben können, ohne sich in die Haare zu geraten. Es ist ja aber nicht die himmlische Gerechtigkeit gemeint oder die natürliche Gerechtigkeit des menschlichen Gewissens, sondern jene blutlose Gerechtigkeit, welche aus dem Vater unser die Bitte gestrichen hat: und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern, weil sie keine Schulden macht und auch keine ausstehen hat, welche niemandem zu Leid lebt, aber auch niemanden zu gefallen, wohl arbeiten und erwerben, aber nichts ausgeben will und an der Arbeitstreue nur einen Nutzen, aber keine Freude findet. Solche Gerechte werfen keine Laternen ein, aber sie zünden auch keine an, und kein Licht geht von ihnen aus. Sie treiben allerlei Hantierung, und eine ist ihnen so gut wie die andere, wenn sie nur mit keiner Fährlichkeit verbunden ist. Am liebsten siedeln sie sich dort an, wo recht viele Ungerechte in ihrem Sinne sind, denn sie untereinander, wenn keine solche zwischen ihnen wären, würden sich bald abreiben wie Mühlsteine, zwischen denen kein Korn liegt. Wenn diese ein Unglück betrifft, so sind sie höchst verwundert und jammern, als ob sie am Spieße stäken, da sie doch niemandem was zu Leid getan haben. Denn sie betrachten die Welt als eine große, wohlgesicherte Polizeianstalt, wo keiner eine Kontraventionsbuße zu fürchten braucht, wenn er vor seiner Türe fleißig kehrt, keine Blumentöpfe unverwahrt vor das Fenster stellt und kein Wasser aus demselben gießt. Zu Söldwyla bestand ein Kammachergeschäft, dessen Inhaber gewohnterweise alle 5 bis 6 Jahre wechselten, obgleich es ein gutes Geschäft war, wenn es fleißig betrieben wurde. Denn die Krämer, welche die umliegenden Jahrmärkte besuchten, holten da ihre Kammwaren. Außer den notwendigen Hornstriegeln aller Art wurden auch die wunderbarsten Schmuckkämme für die Dorfschönen und Dienstmägde verfertigt, aus schönem, durchsichtigen Ochsenhorn, in welches die Kunst der Gesellen, denn die Meister arbeiteten nie, ein tüchtiges, braunrotes Schildpattgewölke beizte, je nach ihrer Fantasie, so dass, wenn man die Kämme gegen das Licht hält, man die herrlichsten Sonnenauf- und Niedergänge zu sehen glaubte, rote Schäfchenhimmel, Gewitterstürme und andere gesprenkelte Naturerscheinungen. Im Sommer, wenn die Gesellen gerne wanderten und rar waren, wurden sie mit Höflichkeit behandelt und bekamen guten Lohn und gutes Essen. Im Winter aber, wenn sie ein Unterkommen suchten und häufig zu haben waren, mussten sie sich ducken, Kämme machen, was das Zeug halten wollte, für geringen Lohn. Die Meisterin stellte einen Tag wie den anderen eine Schüssel Sauerkraut auf den Tisch, und der Meister sagte: »Das sind Fische.« Wenn dann ein Geselle zu sagen wagte: »Bitte um Verzeihung, es ist Sauerkraut«, so bekam er auf der Stelle den Abschied und musste wandern in den Winter hinaus. Sobald aber die Wiesen grün wurden und die Wege gangbar, sagten sie: »Es ist doch Sauerkraut«, und schnürten ihr Bündel. Denn wenn dann auch die Meisterin auf der Stelle einen Schinken auf das Kraut warf und der Meister sagte: »Meiner Seel, ich glaubte, es wären Fische. Nun, dieses ist doch gewiss ein Schinken«, so sehnten sie sich doch hinaus, da alle drei Gesellen in einem zweispännigen Bett schlafen mussten und sich den Winter durch herzlich satt bekamen wegen der Rippenstöße und erfrorenen Seiten. Einsmals aber kam ein ordentlicher und sanfter Geselle angereist aus irgendeinem der sächsischen Lande. Der fügte sich in alles, arbeitete wie ein Tierlein und war nicht zu vertreiben, so dass er zuletzt ein bleibender Hausrat wurde in dem Geschäft und mehrmals den Meister wechseln sah, da es die Jahre her gerade etwas stürmischer herging als sonst. Jobst streckte sich in dem Bett so steif er konnte und behauptete seinen Platz zunächst der Wand Winter und Sommer. Er nahm das Sauerkraut willig für Fische und im Frühjahr mit bescheidenem Dank ein Stückchen von dem Schinken. Den kleineren Lohn legte er so gut zur Seite wie den größeren, denn er gab nichts aus, sondern sparte sich alles auf. Er lebte nicht wie andere Handwerksgesellen, trank nie einen Schoppen, verkehrte mit keinem Landsmann noch mit anderen jungen Gesellen, sondern stellte sich des Abends unter die Haustüre und schäkerte mit den alten Weibern, hob ihnen die Wassereimer auf den Kopf, wenn er besonders freigebiger Laune war, und ging mit den Hühnern zu Bett, wenn nicht reichliche Arbeit da war, dass er für besondere Rechnungen die Nacht durcharbeiten konnte. Am Sonntag arbeitete er ebenfalls bis in den Nachmittag hinein, und wenn es das herrlichste Wetter war. Man denke aber nicht, dass er dies mit Frohsinn und Vergnügen tat, wie Johann der muntere Seifensieder. Vielmehr war er bei dieser freiwilligen Mühe niedergeschlagen und beklagte sich fortwährend über die Mühseligkeit des Lebens. War dann der Sonntagnachmittag gekommen, so ging er in seinem Arbeitsschurz und in den klappernden Pantoffeln über die Gasse und holte sich bei der Wäscherin das frische Hemd und das geglättete Vorhemdchen, den Vatermörder oder das bessere Schnupftuch und trug diese Herrlichkeiten auf der flachen Hand mit elegantem Gesellenschritt vor sich her nach Hause. Denn im Arbeitsschurz und in den Schlappschuhen beobachten manche Gesellen immer einen eigentümlich gezierten Gang, als ob sie in höheren Sphären schwebten. Besonders die gebildeten Buchbinder, die lustigen Schuhmacher und die seltenen, sonderbaren Kammmacher. In seiner Kammer bedachte sich Jobst aber noch wohl, ob er das Hemd oder das Vorhemdchen auch wirklich anziehen wolle. Denn er war bei aller Sanftmut und Gerechtigkeit ein kleiner Schweinigel. Oder ob es die alte Wäsche noch für eine Woche tun müsse und er bei Hause bleiben und noch ein bisschen arbeiten wolle. In diesem Falle setzte er sich mit einem Seufzer über die Schwierigkeit und Mühsal der Welt von Neuem dahinter und schnitt verdrossen seine Zähne in die Kämme. Oder er wandelte das Horn in Schildkrötschalen um, wobei er aber so nüchtern und fantasielos verfuhr, dass er immer die gleichen drei trostlosen Kleckse darauf schmierte. Denn wenn es nicht